Ja, wenn ich heute vor euch stehe, dann habe ich so ein frohes Auge und auch ein trauriges. Es ist heute mein Predigtext, der erste, von dem ich einmal gepredigt habe vor 55 Jahren. Und es ist die letzte Predigt hier im Münchner Platz 7. Die Unterschrift unter dem Kaufvertrag für dieses Haus war meine. Und wir haben damals wirklich einen Quantensprung gemacht von der Marienburger Straße zu dem Münchner Platz. Hier haben wir dann auch Platz gehabt, war ein gewisser Luxus mit zwei Toiletten. Es war einfach gut und es war mutig. Wir waren damals 27 Glieder. Das war 81. Und, 83, entschuldige, 83. Und der Drogerist Schubert verlangte 2000 deutsche Mark pro Monat. 27 Glieder. Aber eins hat mir Gott immer geschenkt: sei nicht verzagt, glaube und es wird gut werden. Und es war gut. Und wenn ich heute so anschaue, das war so etwa die Belegung der damaligen Zeit. Nicht mehr und nicht weniger, aber treu. Und wenn ich denke, den Umbau hier, jetzt sind wir schon noch perfekter als damals, war alles Eigenleistung und es wurde eingesetzt. Jeder hat getan, was er konnte. Es sind viele Jahre, die wir hier eigentlich gut leben konnten. Und ich glaube, ich bin bald jetzt der Älteste und Einzige, der noch da ist, außer Adi, meiner Frau, der das miterlebt hat. Du hast damals Pause gemacht. Du kamst erst bei Bruno. Bruno sei Dank. Ja, ich will heute keine Erinnerungspredigt halten auf den Münchner Platz 7. Ich denke, es ist einfach gut zu wissen, dass bei allem, was wir tun und entscheiden, entscheidend ist, dass er mitmacht. Wir haben das damals auch im Gebet getragen und ja, irgendwann mal dachten wir, Miete 2000 Mark jeden Monat. Und dann kam der Herr Schubert auf uns zu, ob wir das Gebäude nicht kaufen wollen. Da waren wir, glaube ich, 37 Glieder in der Gemeinde. Nee, da waren wir schon mehr, stimmt gar nicht, weil ich weiß, den Einspruch, wir sollen doch lieber selber bauen, kam damals aus der Gemeinde. Wir haben es trotzdem nicht gemacht, weil wir gedacht haben, 750.000 Euro, Mark damals für das Gebäude, das wird Gott schon segnen. Und er hat es getan. Und ich habe 88 schon mit Reinhard damals, meinem Mitältesten, diskutiert, ob wir nicht doch lieber bauen sollten. Wurde damals für verrückt erklärt, also haben wir es sein gelassen. Aber jetzt ist mein Traum in Erfüllung gegangen. Das ist das lachende Auge. Wir haben eine eigene Kapelle, ein eigenes Kirchengebäude, ein Gebetshaus. Ein wunderbares Ziel. Und ich hoffe und ich bin auch sicher, dass Gott es genauso segnen wird, wie damals, als wir hier eingestiegen sind. Da gehen mir viele Bilder durch den Kopf, was hier alles stattgefunden hat. Kindertage, da war hier die Sitze voll mit Kindern. Dann haben wir Jugendveranstaltungen gemacht. Dann haben wir hier Evangelisationen gemacht mit vielen Pastoren. Ja, viele von denen gibt es heute gar nicht mehr, die sind schon beim Herrn. Und die Gemeinde wuchs. Die Gemeinde wurde gesegnet. Nur eins ist auch klar, sicher ist nichts. Nur eins ist sicher, dass der Herr mit der Gemeinde ist. Dass manche Geschwister nicht mehr mit der Gemeinde sein wollen, das hast du nicht in der Hand. Es gab auch schwere Zeiten. Wir haben sie überstanden und ja, ich sehe, dass die Gemeinde wieder im Aufbruch ist und jeder sich freut, dass er hier sein darf. Und die Predigt heute geht auch eigentlich um das, was Gemeinde ausmacht. Viele meinen ja, die Urgemeinde sei das Idealbild. Da war alles schön, alles gut. Aber wenn du ganz nüchtern die Briefe des Paulus lest, vom Korintherbrief angefangen bis zum Galaterbrief, zwischendrin oder ganz am Anfang der Römerbrief, dem war nicht so. Denn was füllt die Gemeinde? Engel, Heilige, aber nicht aus eigener Leistung, sondern durch den Glauben. Aber auch diese Heiligkeit bewahrt uns nicht davor, ja, dass manchmal Schräges aufkommt. Dass manchmal Egoismus, ja, irgendwelche Fährten aufgetan werden, die der Gemeinde nicht gut tun. Und Paulus, ich denke, in seinen Briefen war stets bemüht, die Gemeinde zusammenzuholen, eins zu machen, damit jeder, der in der Gemeinde war, auch wusste, wo er ist. Er ist in der Obhut Gottes, begnadigt durch Jesus Christus, und das gibt ihm eine Aufgabe. Und Römer 12, das war, wie gesagt, meine erste Predigt vor zig Jahren. Das war der erste Teil über den vernünftigen Gottesdienst. Aber heute sind wir woanders. Heute sind wir in den Mahnungen an alle Glieder der Gemeinde. Da macht Paulus, ich will es mal Vorschläge nennen, wie wir miteinander umgehen sollten. Da ist, ja, vieles drin, was letztendlich auch stattfindet. Und wir sollten uns freuen, wenn wir das erkennen, dass unsere Liebe untereinander ungeheuchelt ist. Dass wir uns begegnen und nicht uns gegenseitig anschleimen, sondern bewusst den anderen in unserer Liebe aufgenommen haben. Mag er noch so schräg sein, mögen wir ihn schon Jahrzehnte kennen, er hat sich nicht sonderlich geändert. Er bleibt der Liebe Gottes und meiner Liebe unterworfen. Ich soll da nicht rausgehen und sagen, ah, ich mag ihn nicht. Nein, die Liebe, die ich habe, ist, weil ich mich selber kenne, eigentlich da. Weil ich werde ja auch geliebt. Ich bin ja auch einer, der Liebe notwendig hat, der nicht einfach so dahin leben kann und sagen, ist schon alles okay. Ist nicht. Wer sich kennt, der kennt sich meistens am besten. Und weiß, wo seine Defizite hängen, wo er Liebe braucht. Ist alles erfahrbar. In der Geschwisterliebe seid einander liebevoll treu. In Ehrerbietung geht einander voran. Das ist das Wort, dass keiner sich höher achten soll als den anderen, sondern drum das Gegenteil, dass ich den anderen so annehme, wie er ist. Weil Veränderung, vergiss es, werde ich nicht schaffen. Wegen mir wird sich keiner verändern. Aber Gott will ihn verändern. Und wenn ihm das bewusst wird, dann kann sich auch was tun. Dass Gott ihn bearbeitet durch seinen Geist und er wissen darf, ich bin in guten Händen. Trotz meiner Fehler, trotz meiner Anfechtungen, Gott hält mich fest. Und das erfahre ich immer wieder, wenn ich bete und meine Schwachheiten mir so zu Last fallen, dass ich Jesus höre. Bleib dran, lass dich nicht beirren. Ich habe dich lieb, ich habe dich am Kreuz erlöst. Dass du schwach bist, das weißt du selber am besten. Aber ich mache dich stark durch meine Liebe und meine Anteilnahme an dir und deinem Leben. An Eifer seid nicht träge, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Das Letzte hier, dient dem Herrn, ist so der Mittelpunkt eigentlich der Botschaft des Paulus. Dienen, ja, macht eigentlich frei für andere Dinge. Da wird der Fokus auf den Dienst für Jesus Christus gesetzt und da wird das eine oder andere, was mein Leben so mitbegleitet, zweitrangig, wenn nicht drittrangig. Dient dem Herrn. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis haltet durch, im Gebet beharrt. Letzten Sonntag hat Benjamin übers Gebet gepredigt und es stimmt. Da können wir wieder zurückkehren. Wir haben einen Fixpunkt, wenn wir nicht weiter wissen. Wir können ins Gebet gehen. Wir können vertrauen. Wir können hören, was Gott sagt. Und wir können erleben, was er mit uns tut. Und auch an den Bedürfnissen der Heiligen, sprich an derer, die das Wort verkündigen, dass die Seelsorge tun, die Ordnung halten in der Gemeinde, denkt an sie, betet für sie, achtet sie in ihrem Dienst, dass sie spüren, sie werden gebraucht und sie sind nicht höher als die anderen, aber sie haben Unterstützung bei den anderen. Sie werden gesehen als die, die das tun, was Gott ihnen als Gabe gegeben hat. Jetzt kommt ein eigentlich Hinweis auf Jesus. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht nicht. Feindesbilder und segnen. Das ist eigentlich nur möglich, wenn wir in einer guten Beziehung, einer starken Beziehung zu Gott stehen. Ohne Gott ist das schlicht und ergreifend unmöglich. Unser menschliches Denken und Fühlen ist total anders. Wenn du mich haust, haue ich dich auch. Aber hier sagt Paulus, orientiert euch an Jesus. Er hat am Kreuz noch gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er war in der Beziehung bis zum Schluss konsequent. Er hat jedem, der ihm wehgetan hat, dem Vater anbefohlen, dass er ihn ändern kann. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Die Gemeinde ist kein Ort der Glückseligkeit. Wir haben jede Menge Krankheit. Jürgen, Gott sei Dank, bist du durch. Aber ich kenne noch einige, die traurig sind, denen die Tränen in die Augen schießen, wenn sie an die ungeklärte Situation ihres Leidens denken und dann so diese ersten Diagnosen mitbekommen und die sind nicht fröhlich, die sind eher sehr bedrückend. Geht mir auch schwer ans Herz. Das ist man so hilflos. Aber man kann die Anteilnahme mitteilen. Man kann ihnen sagen, wir sind bei dir. Wir denken an dich. Und letztendlich legen wir es in Gottes Hand. Und je unverständlicher ein Weg einer Krankheit ausgeht, dürfen wir vertrauen, dass Gott es weiß und dass es letztendlich zu einem guten Ende führt. Und es ist nicht nur so einfach dahingesagt. Und selbst wenn die Kräfte nachlassen und nichts mehr bleibt, als nur das Gehen, Weggehen, so ist für uns als Kinder Gottes ein guter Weg. Wir werden bei ihm sein, ihn sehen, ihn dann von Auge zu Auge loben und preisen. Trachtet miteinander auf ein und dasselbe. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern beugt euch ab zu den Geringen. Seid nicht klug bei euch selbst. Ein Kriterium, das uns alle ein bisschen betrifft. Wir halten uns ja alle für unheimlich intelligent, wissend und wir wissen das auch schon, wie es geht. Und auch in der Gemeinde hat man manchmal so Visionen, die so ein bisschen eigentümlich sind, die die Gemeinde vielleicht sogar überfordern, wo dann Widerstand entsteht und eigentlich die Einigkeit am Zerbröseln ist. Die hohen Dinge, die kennt Paulus. Wenn so eine Euphorie aufkommt, wir schaffen das. Das ist eh ein Wort, wo ich nicht so gern höre. Und letztendlich wird dann ein Weg eingeschlagen, der die Gemeinde überfordert, wo das Vertrauen auf einmal nicht mehr da ist, weil viele Zweifel da sind. Das ist, weil jemand meint, er weiß es. Er ist klug genug und er kriegt das schon gebacken. Da warnt hier Paulus davor, seid nicht klug bei euch selbst. Kommt schön runter auf das Maß, das Gott euch zugebilligt hat. Haltet euch nicht für mehr, als ihr wirklich seid. Demut. Da sind wir wieder beim Mut zum Dienen. Tu das, was Gott euch aufgetragen hat und lasst euch dabei helfen mit Gottes Kraft und Geist. Gebt niemand Böses für Böses zurück. Seid bedacht auf das Gute gegenüber allen Menschen. Ja, das ist wieder menschlich sehr schwierig, diese Reaktion auf Ungerechtigkeit, auf Misshandlung, auf ja, schmerzhaftes Erkennen, dass der andere mir Böses will und auch letztendlich tut. Und jetzt soll ich da nicht drauf reagieren, soll ich nicht dagegenhalten, vielleicht noch böser sein. Paulus weist das weit zurück. Seid bedacht auf das Gute. Sprüche 3, 7. Das Alte Testament hat weise Sprüche. Seid bedacht auf das Gute. Es gab ja eine Zeit, wo mir es unheimlich schwer fiel, weil so ein Widerstand da war und ja, so viele Verletzungen. Und wir hatten dann eine Gemeindestunde, wo eben die Parteien auf einmal aufeinander prallten. Und ich habe mir im Vorfeld schon überlegt, wie reagiere ich? Und da hat Gott mir gesagt, weißt du was, schreib's dir einfach mal auf. Ist sonst nicht meine Art, wie ihr merkt. Also habe ich alles im Gebet aufgeschrieben, wie mir zumute war und was ich gerne geändert hätte. Und ja, ich habe das dann den Geschwistern und auch der Gegenpartei vorgetragen und bekam dann, das hat er ja nur abgelesen, also man hat gezweifelt, dass der Geist Gottes mich geführt hat, weil ich es aufgeschrieben habe. Aber ich wusste, ich habe das Gute gegeben. Ich habe nicht bösartig zurückgeschossen, was mir vielleicht passiert wäre, wenn ich da in meiner Emotion, nachdem all den Schmarrn gehört hatte, wie ich da reagiert hätte. Wahrscheinlich nicht so liebevoll, nicht so strukturiert, nicht so ja, überlegt und umbetet. Das Gute ist möglich, wenn wir es mit Gott anstreben. Auch wenn wir unter Druck stehen, wenn uns jemand ungerecht behandelt, Gott sagen, Herr, was soll ich tun? Du kennst mich, wie aufbrausend ich sein kann, wie mir ja, der Gaul durchgeht und mein Verstand durch die Decke schießt. Gott gibt dir das rechte Wort und auch die rechte Methode, dass du vorbereitet bist, wenn man dich angeht. Paulus toppt das Ganze noch. Wenn es möglich ist und was euch anlangt, haltet mit allen Menschen Frieden. Also wenn die orthodoxe Kirche Russlands mit Kirill, ihrem Oberpriester in Moskau, dieses Wort lesen würden, würden sie verstehen, dass das, was da gerade abgeht, mit dem, was den Glauben ausmacht, nichts zu tun hat. Wie kann ich befürworten, dass jemand Krieg führt? Das war schon mal, auch bei uns hier, dass sich die Kirche erdreistet hat, den Krieg ja, für etwas Gutes zu halten. Hat sich hinterher herausgestellt, dass das keine Kirche war, das war ein Konstrukt des Nationalsozialismus und nicht ein Konstrukt des Heiligen Geistes. Es ist einfach etwas, was nur Gott schaffen kann, dass uns der Friedenswille ins Herz geschenkt wird, dass wir nicht aggressiv reagieren wollen auf etwas, was uns wehtut, was uns beleidigt, was uns belastet. Paulus ist natürlich kein Phantast. Er schreibt schon hier, wenn es möglich ist und was euch anlangt. Er spricht uns alle persönlich an. Seid euch bewusst, wer ihr seid. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr habt Gaben und Möglichkeiten, wirklich Frieden zu geben. Selig sind die, die da Frieden stiften, die Friedfertigen, die Frieden wollen, denn sie werden Söhne Gottes heißen, sagt Jesus in den Seligpreisungen. Paulus beruft sich daraus, dass daraus Seligkeit entsteht, Geborgenheit, die Gewissheit, ich bin mit Gott unterwegs, ich handle nach seinem Willen, nach seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit vor allen Dingen. Es klappt natürlich nicht. Wir können uns nur so aufregen und nur so weit zurücknehmen und friedenswillig sind. Die Gegenseite schert sich nicht darum. Macht weiter so. Sehen wir ja. Ukraine, Iran, lauter Wahnsinn. Musste ich mir jetzt auch sagen lassen. Schimpf nicht die ganze Zeit. Du wirst den Herrn Trump nicht ändern, den Herrn Putin genauso wenig und all die anderen, die uns augenblicklich so ein bisschen quer liegen. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Es steht nämlich geschrieben, mein ist die Rache, ich werde vergelten, spricht der Herr. Hoher Anspruch, zu lieben und dann letztendlich Menschen, die alles tun, nur nicht das, was eigentlich gut ist, der Rache Gottes überlassen. Weil das wissen wir, wenn Gott eingreift, wenn Gott diese Menschen in die Finger bekommt, da kommt keine Freude auf. Aber es ist letztendlich Gott überlassen, seinen Willen auch da durchzusetzen nach seinem Maß. Und vielleicht werden wir uns wundern, wie seine Rache aussieht. Es ist auf jeden Fall nicht unser Ding, uns ja aufzuregen, nach Rache zu rufen und sogar vielleicht selbst zu handeln und zu reagieren und den Menschen nach unserer Meinung das zu geben und rückzugeben, was sie verdient haben. Da kennt sich Gott besser aus. Das können wir ihm locker überlassen. Und jetzt kommt noch die Steigerung, die Paulus uns hier ins Herz legt. Sondern, wenn dein Feind hungert, speise ihn. Wenn er dürstet, tränke ihn. Indem du das tust, häufst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Jesu Aufforderung zur Feindesliebe findet hier noch einmal eine Entsprechung durch Paulus. Er gibt auch einen Ratschlag, wie man mit dem Feind umgehen kann. Ich weiß von meinem Vater, der im Krieg war, dass er einmal in Frankreich einem englischen Soldaten begegnet ist. Und beide standen da, haben sich angeguckt, haben sich umgedreht und sind davongegangen. Der Feind ist nicht immer dein Feind. Er ist ein ganz normaler, vernünftig denkender Mensch, der sich nichts daraus einen Vorteil sieht, wenn er den anderen umbringt. Der Feind ist auch nur ein Mensch wie du und ich. Und mit der Methode Paulus, dass du ihm zu essen gibst, wenn er hungert, und zu trinken, wenn er Durst hat, gibst du ein Signal der Menschlichkeit, der Liebe, dass dir das Leben des anderen wichtig ist, obwohl er dein Feind ist. Dass du nicht nur einfach drüber gehst und sagst, fein, puff, weg mit ihm, sondern du machst dir mehr Gedanken. Und als Kind Gottes gleich zweimal. Dann willst du nicht, dass der andere leidet, sondern du willst, dass es ihm gut geht, dass er keinen Hunger mehr und keinen Durst mehr hat. Und ich glaube, wenn jemand ganz normal denkt, als feindliches Gegenüber, ist er doch angerührt. und denkt, ha, es geht auch anders. Es geht nicht nur mit Gewalt, es geht mit Hingabe, mit Aufmerksamkeit, mit Erkennen, der andere ist ja auch ein Mensch, auch wertvoll, genauso wie ich. Ob er jetzt an Gott glaubt oder nicht, Gott liebt alle Menschen. Ich habe nicht das Recht, den anderen zu maßregeln, ihm eine gewisse Klasse anzudichten, wer er ist. Nein, er ist von Gott geliebt, weil Gott ihn geschaffen hat. Und haben wir das Recht, Geschöpfe Gottes, Menschen, Ebenbild Gottes zu töten? Ich kann das nirgends erkennen im Wort Gottes. Es geschieht, weil Menschen böse sind, weil Menschen oft keinen Ausweg mehr wissen und letztendlich dann alles vergessen, was ihnen ins Herz gelegt wurde, und Kriege anzetteln. Aber wir können immer hoffen, wenn wir dem Feind liebevoll, versorgend begegnen, dass er berührt ist, dass er merkt, er ist beachtet. Da ist einer, der will nicht mein Verderben. Da ist einer, der will, dass ich lebe. Und so dürfen wir mit allen Menschen umgehen, dass sie spüren, da ist jemand, der will, dass ich lebe. Dass es mir gut geht, der sich um mich kümmert, der sich mir annimmt. Das haben wir in der Diakonie. Das ist ein Pfeiler unserer Kirchen, dass wir uns Menschen kümmern. Und da ist nicht alles immer so, ja, flockig, locker. Das ist manchmal sehr schwierig, weil Menschen ja mit ihren Launen, manche von denen, die da dienen, gewaltige Schwierigkeiten haben. Aber auch die dürfen wir im Gebet tragen und bitten, dass Pfleger und Pflegerinnen von Gott getragen werden, mit Kraft versehen, und dass sie das tun, was sie tun, aus Liebe und mit Obacht für die sie da sind. Noch ein kleines Beispiel zum Schluss. Mein kleiner Bruder liegt im Sterben und er will sterben. Er hat Depressionen seit der Schulzeit, hat in seinem Leben viel mitgemacht und er hat keinen Bock mehr, so sagen wir heute. Und das kann jeden Tag geschehen, aber das kann auch noch Wochen dauern. Was ich bemerkt habe, in dem Pflegeheim sind die Pfleger und Pflegerinnen sowas von freundlich, sowas von geduldig. Und jetzt kommt's. Die größten, die meisten sind gar keine Deutschen, Kubaner aus Afrika, und die strahlen eine Freundlichkeit aus. Ich kann nur sagen, was bin ich dankbar, dass solchen Menschen anbefohlen ist, die sich um ihn kümmern, die einfach das Leid sehen, aber sich nicht behindern lassen, trotzdem ihm Zuneigung zu bringen, sich um ihn zu sorgen. Und Ulrich spannt es inzwischen auch ein bisschen, dass er gut versorgt ist, dass er vielleicht auch bewahrt und begleitet sterben darf. Und letztendlich, ich habe ihn gefragt, wo willst du denn hin? Ich habe ihn im November besucht, da wollte er schon mal. Da sagte er, ich will in den Himmel. Sag ich, Ulrich, wie sieht's aus? Kennst du die Bedingungen, um in den Himmel zu kommen? Mein Bruder ist ein bisschen humorisch, trotz aller Depressionen. Ja, grundsätzlich ja. Also Ulrich wollte mal Pfarrer werden. Hat Kindergottesdienst gemacht, also er kennt sich aus, er weiß. Und ich habe ihm zig Bibeln geschenkt. Ich hoffe, er hat auch mal drin gelesen. Also ich befehle ihn auch dem Himmel an, dass Jesus ihm begegnet, dass er sieht, dort ist Trost, dort ist Kraft, dort ist neues, wenn Gott es will, ewiges Leben. Es ist einfach gut zu wissen, dass etwas, was wir für andere tun, immer eigentlich nicht vorübergeht ohne eine Reaktion. Und so hoffen wir es auch, wenn wir mal angefeindet werden, dass wenn wir diesen Feind so behandeln, wie es Paulus hier vorschlägt, berührt sein wird. Und wir sein Leben dann auch in Gottes Hand legen dürfen. Gott hat ihn gesehen. Gott wird ihn weiter begleiten. Und wenn er schnallt, warum das ich so getan habe, weil ich Gottes Barmherzigkeit weitergegeben habe, die ich selber empfange, die ich jeden Tag brauche, dann glaube ich, kann noch Gutes geschehen. Aber Liebe ist nicht immer beliebt. Das ist leider so. Das muss Gott auch schenken, dass jemand da empfänglich ist. Und ich denke, wir können vor jeder Begegnung mit Menschen Gott darum bitten, gib, dass der Mensch mir zuhört, dass er meine Liebe spürt und dass er sie als echt erachtet und letztendlich den Weg mit dir gehen möchte. Lass dich nicht besiegen durch das Böse, sondern besiege das Gute durch das Gute das Böse. Der letzte Vers 21 im 12. Kapitel des Römerbriefs. Lass dich nicht besiegen durch das Böse, sondern besiege durch das Gute das Böse. Zum Schluss, das schenkt uns Gott. Wir schaffen es nicht. Aber wir sollen es im Herzen behalten, dass das Gute immer besser ist als das, wie Menschen oft reagieren. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich denke, dieses Alttestamentliche sollten wir vergessen. Sondern das Gute tun, wenn es auch weh tut, weil es nicht gleich das richtige Echo findet. Aber es ist etwas, was Gott uns ermöglicht. Im Geist Gottes, im Gebet können wir es schaffen. Und letztendlich, wenn wir es nicht schaffen, können wir auch sagen, ja Herr, zum Glück bist du barmherzig, auch für mich. Dann sind wir wieder neu gekräftigt, wieder neu gestärkt, wieder Anlauf zu nehmen, wenn es mal nicht geklappt hat. Dass wir Kraft haben, nach Gottes Willen zu leben und seine Liebe und das Gute aus seinem Tun, das er uns geben möchte, in Anspruch zu nehmen und damit ja, die Welt ein bisschen zu verändern. Wie heißt es so schön, der Flügelschlag eines Schmetterlings kann die ganze Welt in Bewegung setzen. Der Flügelschlag deines Herzens für andere Menschen hat vielleicht oder sogar wahrscheinlich die gleiche Wirkung. Amen.